Wer wem sie noch nie ein Geist in der Wäsche verheddert hat, der werfe den ersten Stein.
Porsche und
Lottogewinn.
Einen Lottogewinn.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
Und ich bin Antonia Raut.
Antonia, es ist kein Geheimnis, Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch jede Menge Bräuche und Traditionen. Und du hast mir von einem ganz besonderen Brauch erzählt, mit dem du seit einigen Jahren den Jahreswechsel zelebrierst. Und zwar von den Rauhnächten.
Ja, genau. Die Rauhnächte, das sind die 12 Nächte zwischen Weihnachten und dem 6. Jänner, also dem Dreikönigstag. Und die haben im Volksglauben eine sehr große Bedeutung. Und immer mehr Menschen nützen die jetzt auch so ein bisschen als Selbsterfahrungs- und Reflexionstage. Es ist also nicht nur Hokuspokus, um den es heute geht.
You had me at Selbsterfahrung und Reflexion, aber dann auch bei Hokuspokus natürlich. Also das Wort Rauhnächte, das sagt man natürlich was. Ich weiß auch, dass es da ziemlich lustigen Aberglauben dazu gibt, aber erzähl mal, was ist damit eigentlich gemeint?
Also die Rauhnächte, das sind mal grundsätzlich die Nächte von 24. Dezember bis 6. Jänner, so grob. Also es gibt auch ein paar, die schon ab 21. Dezember von Rauhnächten sprechen, aber wir bleiben jetzt mal klassisch, 24.12. bis 6. Jänner. Und diesen Nächten wird im Volksglauben so nachgesagt, dass da die Schwelle zwischen Diesseits und Jenseits besonders niedrig ist. Da ist alles ein bisschen durchlässig, könnte man sagen. Also die Geister kommen rüber zu uns und wir sehen ein bisschen auf die andere Seite. Dieser Aberglaube hat damit zu tun, woher die Rauhnächte so wahrscheinlich ursprünglich kommen. Nämlich daher, dass die Menschen sehr lange im Mondjahr gerechnet haben. Das heißt, Mondmonate sind ein bisschen kürzer, so 29 bis 30 Tage. Und unsere Monate sind ja länger. Deswegen bleiben nach Ablauf des Mondjahres noch 11 Tage und 12 Nächte, bis man auf unsere 364 Tage kommt, die wir jetzt im Jahr haben, im Sonnenjahr. Klingt jetzt also ein bisschen kompliziert. Man kann einfach sagen, diese 12 Nächte, die gäbe es im Mondkalender nicht und die gibt es aber im Sonnenkalender eben schon. Und für die Menschen sind diese 12 extra Nächte so ein bisschen eine diffuse, mystische Sache lang gewesen. Und drum wird denen auch so eine ein bisschen übernatürliche Wirkung nachgesagt.
Also das klingt jetzt nicht, als wäre es eine christliche, harmlose Weihnachtstradition.
Ja, also es ist ein bisschen schwer trennbar, wie das beim Volksglauben oft so ist. Also es kann schon sein, dass da auch so heidnische Sachen schon reinfließen oder zumindest, dass das jetzt nicht direkt aus dem christlichen Glauben entstanden ist. Weihnachten ist ja auch nicht mit dem Christentum eingeführt worden zu diesem Datum, sondern eher auf dieses Datum vom Christentum draufgesetzt, wie man weiß. Also der 24. Dezember ist ja ganz knapp am 21., also an der Wintersonnenwende. Und da weiß man, dass es in vielen Kulturen schon lang so Jahreswechsel-Festivitäten gegeben hat, das Julfest, solche Sachen eher. Und so könnte es auch mit den Rauhnächten eben ein bisschen sein, also dass diese kalendarische Bedeutung, auch diese längsten Nächte, die es ja tatsächlich sind, schon länger bei den Menschen einfach eine Bedeutung gehabt haben, könnte man sagen. Und ich muss sagen, für mich stehen die Rauhnächte so mit drei Dingen auch vor allem in Verbindung, die jetzt alle nicht tief christlich sind. Und das ist einmal mit Räuchern, dann mit Reflexion und mit Wäscheaufhängen.
Okay, bitte geh auf das Wäscheaufhängen ein.
Habe ich mir gedacht, dass du dabei hängen bleibst. Haha, Wortwitz. Es geht nämlich ums Wäscheaufhängen eben. Das darf man nämlich in den Rauhnächten nicht. Ich werde gleich noch erklären, warum. Aber das ist so der verbreitetste Aberglaube. Den hört man sogar von Menschen, die von den Rauhnächten noch nichts gehört haben. Man darf zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche aufhängen oder waschen. Ist so bei manchen Tradition. Und das hat damit zu tun, dass man eben geglaubt hat, dass in den Rauhnächten so viele Geister umgehen. Und im Volksglaube war das so, dass man gemeint hat, die Geister, die sind wirklich auch so physisch da und huschen so durch wie so Gespenster. Und wenn man da jetzt Wäsche hängen hat, dann könnten sich diese Gespenster oder Geister in der Wäsche verhängen.
Logisch, oder?
In den Wäscheleinen, genau.
Bei wem sie noch nie ein Geist in der Wäsche verheddert hat, der werfe den ersten Stein, finde ich.
Sage ich auch immer. Und es geht da auch um ganz bestimmte Geister, weil je nach Kulturkreis und Region, zum Beispiel, ich weiß, in Tirol gibt es diese sogenannte wilde Jagd. Also das ist so eine Dämonenbande, die anscheinend auch rund um die Rauhnächte unterwegs ist. Die wird sich da eben in der Wäsche verhängen. In der Steiermark habe ich gelesen, da gibt es so einen Aberglauben mit ungetauften Kindern und Frau Perchter, die da umgehen, die sich in der Wäsche oder auf den Wäscheleinen verheddern würden. Oder es gibt auch so den Glauben, dass da Reiter kommen, wilde Reiter. Ich stelle mir die ein bisschen vor, wie so die bei Herr der Ringe.
Die Nazgul.
Genau, auf jeden die Nazgul. Ja. Mhm. Und wenn die dann dein Betttuch mitnehmen, dann ist das Leichentuch, das dich in diesem Jahr noch umhüllen wird. Also ganz obskure und makabere Glauben, die da mit drin hängen. Und ja, das wäre natürlich alles schlechte Omen fürs Jahr.
Absolut verständlich. Ich kenne tatsächlich nur den Aberglauben, dass man zu Silvester keine Wäsche hängen haben soll. Macht wahrscheinlich auch Sinn, oder?
Also es gibt drei besonders wichtige Rauhnächte. Ja. Das sind einmal die von 24. auf 25. Mhm. Dezember, dann die Silvesternacht und dann noch die von 4. auf 5. Jänner beziehungsweise 5. auf 6. Da will ich gerade nicht mehr allzu viel drauf wetten, aber auf jeden Fall, da gibt es so drei Special-Rauhnächte und die Silvesternacht gehört natürlich dazu.
Also zur Sicherheit einfach einmal 2 Wochen keine Wäsche waschen, würde ich sagen, und auch sonst Hausarbeit vernachlässigen, weil es ist Weihnachten und Silvester und man soll da ruhig auch einmal faul sein.
Aufs Minimum reduzieren.
Ja. Absolut, das ist meine Philosophie bei dem Ganzen. Jetzt hast du ja auch von dem Räuchern gesagt, kommt mir tatsächlich auch recht oft im Bekanntenkreis und Familienkreis unter, dass da dann auf einmal wie wild geräuchert wird. Kommt es von den Rauhnächten?
Ja, man wird schon glauben, dass das Rauh vom Räuchern kommen könnte und das ist auch tatsächlich eine etymologische Theorie dazu. Es gibt aber anscheinend auch so ein mittelhochdeutsches Wort für haarig, das irgendwie so nach Rauh klingt. Und dieses haarig bezieht sich dann angeblich auf den Pelz von den Dämonen, die da daherkommen. Also der Wortursprung ist nicht eindeutig geklärt. Aber klar, ja, Räuchern könnte natürlich auch damit zu tun haben. Und das ist tatsächlich auch was, das schon sehr lang mit den Rauhnächten verknüpft ist. Ich kenne es auch, bei mir daheim in Tirol machen das ganz viele, dass man eben früher auch im Stall oder eben im ganzen Haus räuchert in diesen Nächten. Und das soll 2 Funktionen haben, nämlich einerseits will man so quasi böse Geister vertreiben oder das Haus vor bösen Geistern schützen. Und generell wird dem Räuchern auch so eine reinigende Wirkung nachgesagt.
Ich kann mir jetzt irgendwie nicht helfen. Ich sehe dich vor meinem inneren Auge so ein bisschen als Kräuterhexe, die in den Tiroler Bergen durch so eine Hütte geht und räuchert. Ich finde es total cool, könnte mir jetzt aber vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich gerade denken, was hat das mit Besserleben zu tun?
Keine Sorge, ich bin nicht komplett unter die Esoterikerinnen
gegangen. Nicht komplett?
Nein, ich bin nicht unter die Esoterikerinnen gegangen. Ich räuchere wirklich, please don't judge. Aber für mich geht's bei den Rauhnächten vor allem um diesen dritten Aspekt, den ich neben Räuchern und keine Wäsche waschen schon angesprochen habe, nämlich um so Reflexionsprozesse, die mit dieser Zeit verbunden sind. Was Volksglauben und Traditionen da ja irgendwie alle so mitbringen, sie sprechen den letzten und den ersten Tagen des alten beziehungsweise des neuen Jahres so eine besondere Bedeutung einfach zu. Und sie schreiben einem ja auch quasi vor, diese Zeit ein bisschen anders zu verbringen als den Rest des Jahres. Also wenn da gesagt wird, du sollst keine Wäsche waschen oder in manchen Gegenden sagt man auch, man darf überhaupt nichts machen, wo man irgendwas rührt. Also zum Beispiel auch weniger Kochen, Backen ist in der Zeit nicht mehr angesagt. Also natürlich alles ein bisschen mit obskuren Erklärungen versehen. Nicht spinnen darf man, weil das dann der Lebensfaden, der reisen könnte.
Ich werde mich bemühen, heuer nicht zu spinnen.
Bitte,
am 31.
Drauf aufpassen, verkneifst dir. Alles in allem steht es dafür, so ein bisschen den Alltag auch zu unterbrechen und dafür eben andere Dinge zu machen, die halt, ich sag mal, achtsamer sind vielleicht. Also eben so räuchern, durchs Haus gehen, Säuberung da irgendwie auch mit reinzubringen. Aber was natürlich auch immer angesagt war, war, man muss in diesen Tagen extra viel beten, damit eben die bösen Geister irgendwie vertrieben werden. Das klingt jetzt alles so nach eben Hokuspokus und Aberglaube. Aber es ist halt eigentlich auch mit einer Art von Entschleunigung einhergegangen, dass man gesagt hat, okay, Da kommt man jetzt ein bisschen zur Ruhe und da cuttet man auch den Feiertagsstress, der wahrscheinlich damals auch schon irgendwie gegeben war oder nicht ganz neu erfunden wurde, auch nach der Erntezeit im Herbst. Und ich kann mich da irgendwie reinfühlen und ich finde, was das durchaus auch bis heute noch einen Mehrwert haben kann.
Du klingst völlig verändert, Antonia. Fast schon ein bisschen esoterisch, oder?
Ja, ich merke es jetzt selber, dass ich mir da ein bisschen um Kopf und Kragen rede. Und ich will ja jetzt auch nicht Tradwifey daherkommen. Drum ist es wahrscheinlich am gescheitsten, wenn ich einfach erkläre, wie ich die Rauhnächte für mich interpretiere und nutze und wie es auch immer mehr Leute machen. Das ist jetzt ja nicht mein kleiner Spleen, den ich im Alleingang entdeckt habe. Gleich vorweg, es gibt da endlos viele Methoden und Vorschläge und Pläne und Bücher mittlerweile, wie man die Rauhnächte zelebrieren kann. Das geht jetzt von super witchy mit Hex, dein Kräuterbündel, jede Nacht anderes Räucherzeug, Anleitungen für Zaubersprüche und Kartenlegen bis zu so ganz Self-Improvement-based Jahresendritualen, wo dann halt Achtsamkeitsübungen und Meditation und so im Fokus stehen. Mein Ansatz ist einfach, ich finde es irgendwie wichtig, das vergangene Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und das neue Jahr schon ein bisschen zu planen um diese Zeit. Und zwar nicht im Sinne von, ich will rauskriegen, wohin ich auf Urlaub fahren will, sondern schon eher so auf, wo geht jetzt meine persönliche Reise hin.
Wie können wir uns das jetzt ganz konkret vorstellen?
Ja, an der Stelle möchte ich gern einer Bekannten von mir Credits geben, Freddy Falkova. Mit ihr habe ich mal für eine Recherche zusammengearbeitet und folge seitdem noch auf Instagram. Und sie hat da in den vergangenen Jahren ihre Rauhnacht-Rituale immer zelebriert. Und ich sage es dazu, weil es, glaube ich, sehr viele Leute inspiriert hat. Sie hat da auch immer mal wieder gemeint, dass sie ganz viele Zuschriften bekommt. Und mich hat das dann eben auch irgendwie dazu angeregt, mir so meinen eigenen Ansatz zu überlegen. Also mein Motto ist da ein bisschen, alles kann, nichts muss. Ich überlege mir, was mag ich aus diesen Nächten mitnehmen? Wie viel Zeit will ich investieren? Was tut mir gerade gut? Wie kann ich einen Rahmen gestalten, auch mit so Praktiken, die mir halt irgendwie gefallen? Was hätte ich dann am Ende auch gern in der Hand? Und mit diesen Gedanken stelle ich mir dann eigentlich einfach selber so ein bisschen ein Reflexionsprogramm für diese knapp 2 Wochen zusammen.
Klingt sehr advanced, ich bin jetzt schon beeindruckt. Kannst du mir so ein paar Beispiele geben, wie kann ich es angehen?
Also ich muss dazu sagen, für mich ist das irgendwie auch immer so ein Achtsamkeitskompass, weil ich über die Feiertage auch dazu neige, so in Familientreffen, Klassentreffen, To-Dos, endlich was erledigen, unterzugehen. Und da ist einfach so mein Vorsatz, ich hätte gern so 1 Stunde am Tag um diesen Jahreswechsel, wo ich so ein bisschen mit Reflexion verbringe. Am liebsten mache ich das in der Früh und am Abend. Und ich schreibe halt auch sehr gern, kommt vielleicht mit dem Beruf einher. Aber ich glaube, viele Menschen haben Journaling für sich entdeckt, haben wir ja auch schon eine Folge darüber gemacht. Das ist also ein wichtiger Bestandteil für mich davon. Mir tut es auch immer gut, in der Natur unterwegs zu sein, draußen zu sein. Ich habe gerade gesehen, Wien hatte diesen Dezember -70% Sonnenschein im Vergleich zu letztem Jahr.
Es überrascht mich nicht. Es ist immer finster.
Ja, aber ich denke mir immer so, gerade in dieser Zeit muss man sich oft aktiv dann auch motivieren, trotzdem rauszugehen und sich da so ein bisschen eine Struktur geben, schadet, glaube ich, auch nicht. Und ich gebe es auch zu, ich mag tatsächlich Räucherwerk ganz gern. Wobei ich ganz viele Leute kenne, die das total hassen. Da sage ich immer so, ja, niemand muss räuchern, wenn man den Geruch nicht mag. Mhm. Also irgendwie eine Kerze anzünden kann auch schon Stimmung setzen. Und da versuche ich dann einfach, mir so ein bisschen Zeit zu nehmen und eben morgens, abends Tagebuch schreiben. Bestimmte Themen suche ich mir dann oft drauf, die mich irgendwie gerade beschäftigen. Und ich sage halt, wenn ich dann raus in die Natur gehe, dann versuche ich halt auch diese Momente eher bewusst mal als Pausen zu betrachten und jetzt nicht als, ich baller mir die nächsten 10 True Crime Podcasts rein, wozu man ja manchmal auch neigt, wenn man viel um die Ohren hat.
Mhm. Besser leben geht aber schon.
Besser leben ist total okay, das gilt quasi als extra Meditationseinheit. Was ich dann eben auch mache, wenn ich jetzt sage, dass ich mir so ein paar Themen rausgreife, es gibt wirklich total viele Fahrpläne, Ratgeber, Ritualvorschläge für die Rauhnächte und sich da ein bisschen Inspiration rauszuholen, finde ich schon eine schöne Anregung. Und was es eben auch gibt, das sind so ein paar sehr bekannte Rituale, wie zum Beispiel die 13 Wünsche.
Noch nie davon gehört. Was hat es damit auf sich?
Also ich glaube, das ist so das bekannteste Rauhnächte-Ritual. Ich sage, dafür braucht man eigentlich nur ein bisschen Zeit, sich vorab zu überlegen, was man sich wünscht und eine feuerfeste Schale.
Eh nur, ja.
Also du gehst eigentlich noch vor der ersten Rauhnacht her und überlegst dir 13 Wünsche fürs nächste Jahr. Und das sollte jetzt nicht sowas sein wie ein Porsche und
Lottogewinn,
so, sondern Dinge, die du dir für dein Leben wünschst. Mhm. Das kann sowas sein wie, ich will endlich den Marathon laufen, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, so je konkreter, umso besser. Mhm. Und schreibst das dann auf, 13 Wünsche, die dir echt am Herzen liegen, und gibst die in eine Schale, zusammengefaltet. Und in jeder Rauhnacht ziehst du einen dieser Wünsche, ohne reinzuschauen, welcher es ist, und verbrennst ihn.
Mhm.
Und nach 12 Rauhnächten bleibt einer dieser Wünsche übrig und den entfaltest du dann. Und das ist dann so quasi der Wunsch, der übrig bleibt, auf den du dich dieses Jahr konzentrieren solltest.
Wow, okay. Klingt cool.
Ich habe das letztes Jahr schon gemacht und ich finde es wieder mal interessant, weil es ein bisschen in die Richtung von diesem Manifestieren geht, was halt vielleicht die Gen Z auch so toll findet, fand. Auf TikTok war das irgendwie mal so ein Ding vor wahrscheinlich eh schon wieder 5 Jahren. Und tatsächlich, wenn dann sowas übrig bleibt, dann verbindet man was damit. Dann hat man, auch wenn es natürlich nicht wirklich wahrscheinlich das Universum ist, das einem das eingibt, aber dann hat man so ein bisschen einen Fokus vorgegeben, und sich an dem festzuhalten, ist meiner Meinung nach einfach eine schöne Motivation.
Mhm.
Was ich auch nett finde, ist, es sind ja genau 12 Rauhnächte. Das heißt, man kann jede Rauhnacht einem Monat widmen. Also zum Beispiel hergehen und sich die 12 vergangenen Monate anschauen und eben die 12 Monate, die man jetzt vor sich hat, und sich dann überlegen, was war letztes Jahr im Februar ein großes Thema für mich, wie ist mir da so gegangen, und sich dann zu überlegen, okay, was steht heuer im Februar an, was ist mir vielleicht nicht so gut gelungen im letzten Februar und wie könnte ich das jetzt besser machen, weil ja unsere Monate und Jahre sich oft irgendwie auch wiederholen. Das kann jetzt der Geburtstag der besten Freundin sein, der immer im Mai ansteht und wo man nie Zeit hat, sich mit dem Geschenk zu beschäftigen oder whatever. Das sind dann oft so Kleinigkeiten, die man so, finde ich, schon ein bisschen absehen und einfach für sich neu angehen auch kann.
Ich finde es total lustig, weil am Anfang von dieser Folge, gebe ich zu, war ich ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, das ist so esoterisch. Ich meine, ich bin dafür, dass wir jetzt dann gleich räuchernd durch die Redaktion ziehen. Don't get me wrong, aber ich habe mir gedacht, was bringt mir das für mein Leben? Aber das macht schon wirklich Sinn. Also das ist ja null esoterisch, sondern einfach mal nach der stressigen Vorweihnachtszeit sich rausnehmen und irgendwie nachdenken, ja, wie war mir ja wirklich und was kommt auf mich zu und wie hätte ich es gern.
Und was ich auch sehr lustig finde, ich schreibe mir auch immer meine Träume in den Rauhnächten auf.
Okay.
Natürlich ist das jetzt auch wieder mit diesem irgendwie ein bisschen Meta-Ansatz, dass man da halt besonders viel träumt. Und meine Theorie ist aber eher, wenn ich mir schon mal so viel Zeit nehme, um mich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen, natürlich kommen dann Sachen bei mir auf. Und ich bin auch ein Mensch, der relativ intensiv und viel träumt und auch so wiederkehrende Träume hat. Und ich nehme mir so oft vor, jetzt führe ich ein Traumtagebuch und jetzt schaue ich mir das mal an. Und im Endeffekt mache ich es nie. Aber wenn ich da dann schon diese 2 Wochen habe, wo ich mir so ein bisschen für eben Reflexion gebe, dann schreibe ich sie mir da mal auf. Und wenn mir da dann irgendwie was auffällt oder damit was angeregt wird, dann finde ich es einfach spannend für mich und denke mir so, nutzt's nix, schadet's nix. Das ist generell so ein bisschen mein Motto für dich.
Absolut, so sehe ich das auch. Und nimmst du dir dann wirklich was für dein Jahr mit? Also was erhoffst du dir ganz konkret dann davon?
Also ich muss gestehen, dass ich einfach ein Mensch bin, der sich oft ein bisschen zu viel auflädt. Und wenn man so tendenziell eher auf 120% läuft, dann schafft man es oft auch in Pausenzeiten nicht ganz da wieder runterzukommen. Also ich gehe dann halt von viel Arbeiten, viel Sozialleben, viel Sport zu, oh, jetzt fällt das Arbeiten weg, ja super, dann packe ich die Zeit einfach auch noch voll mit Familienbesuchen und Hausprojekten und vielleicht nochmal mehr Sozialleben oder fange gleich ein neues Hobby an oder sowas. Und das sind schon so eher unachtsame Tendenzen, die ich halt versuche, mit so bewussten Achtsamkeitsritualen ein bisschen zu durchbrechen. Ich bin halt ein Mensch, der es nicht gut kann, einfach mal abzuschalten. Also einfach nichts tun auf Verordnung funktioniert bei mir nicht.
Mhm.
Deswegen strukturiere ich mir dann halt auch meine Abschaltvorsätze ein bisschen und versuche dabei natürlich aber auch nicht zu zwanghaft zu werden. Also das heißt jetzt nicht, dass ich mir wirklich über die 12 Rauhnächte, Tage, jeden Tag einen Wecker stelle und für 30 Minuten journale und dann für eine Stunde in die Natur gehe und das am Abend dann wieder, weil das ist dann ja auch nicht abschalten. Mhm. Aber sich da einfach Vorsätze für sich ausgefeilt mal nehmen, sich da ein bisschen bei der Stange halten. Aber wenn man mal einen Tag lang vergisst, seinen Wunsch zu verbrennen, dann verbrennt man halt am nächsten Tag 2 Zettel. Da geht ja die Welt nicht unter.
Absolut, solange am Ende dann der eine übrig bleibt.
Genau, und es ist einfach so eine Art, ein bisschen Prioritäten zu setzen in einer Zeit, in der halt einfach wirklich, ich finde auch schon wetterbedingt, die Depression, glaube ich, sogar beim resilientesten Menschen mal an die Tür klopft.
Mhm. Ersetzt jetzt natürlich keine Psychotherapie, ich sag's zur Sicherheit dazu, oder?
Natürlich, gerade wenn ich sage, die Depression klopft an, dann ist das natürlich wieder so ein bisschen relativierend. Wir reden da jetzt nicht von der echten ausgewachsenen Depression, sondern von so unseren Jahreswechsel-Stimmungsschwankungen. Dafür halte ich solche Reflexionsrituale eigentlich für was Schönes, was Gutes. Aber wenn man jetzt merkt, man hat echt ein Hammerjahr hinter sich und vielleicht traumatische Erfahrungen gemacht oder krasse Einschnitte gehabt, man spürt schon richtig, dass man instabil ist, dass man vielleicht überhaupt Hilfe bräuchte und es im Jahresendstress irgendwie nicht ganz geschafft hat, sich die vielleicht auch rechtzeitig zu organisieren, dann würde ich ehrlich gesagt davon abraten, jetzt mit solchen irgendwie doch recht unter die Haut gehenden Ritualen zu sehr reinzufahren, weil das kann schon viel aufwirbeln auch. Und ich glaube, das ist dann vielleicht gerade in dieser Zeit nicht so gut, weil es dann ja auch wirklich schwierig ist, falls dann irgendwie so der Moment kommt, wo man merkt, so boah, jetzt geht's mir gar nicht mehr gut, dann wen zu erreichen. Das ist halt so. Also zwischen Weihnachten und 6. Jänner dann irgendwie therapeutische Hilfe so schnell zu organisieren, ist, glaube ich, schwierig. Ich meine, es gibt natürlich immer Krisenanlaufstellen und die stellen wir auch nochmal in die Shownotes, falls sich da irgendwie jetzt jemand die Folge gerade anhört und merkt, so boah, bei mir hilft kein Räuchern mehr, dann bitte um Hilfe suchen, ist immer ein richtiger und erster Schritt. Aber ersetzt keine Psychotherapie, so Reflexionsrituale und sind auch halt eher einfach so als Achtsamkeitsanstoß gemeint, als jetzt als echtes ich ändere mein Leben Programm, sage ich mal. Das genau. Ist es nämlich nie.
Ich glaube, man sollte gnädig mit sich sein, gerade an diesen Tagen und nicht irgendwie planen, sein Leben umzureißen. Das kann man in den Monaten danach immer noch tun, wenn man es denn will und wenn Zeit dafür ist. Aber ich finde, was ich mir mitnehme, ist so ein bisschen reflektieren, versuchen irgendwie einen Fokus zu setzen und ein bisschen rauszusteigen aus dem Hamsterrad,
ich zur Ruhe kommen. Für mich ist das halbe Programm schon mir vor diesen sonst so stressigen Weihnachtsfeier zwischen den Jahrzeiten einfach mal zu überlegen, was tut mir eigentlich gut und was mag ich machen. Und wie gesagt, wir sind nicht der Esoterik-Podcast schlechthin geworden, aber ich glaube, man kann aus so Volkstraditionsansätzen manchmal auch was Schönes rausziehen, wenn man es eben klar trennen kann zwischen, nein, es kommen nicht wirklich die wilde Jagd und die Seelen ungeborener Kinder in eure Wäschekörbe.
Aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich einfach wirklich ab sofort nicht mehr waschen bis ins neue Jahr.
Auf jeden Fall.
Ja, und das war schon unsere letzte Folge für das heurige Jahr.
Falls jemand beim Reflektieren total super Podcast-Themen rausfindet, schreibt sie uns unbedingt an besserleben@derstandard.at oder auch immer gern in die Kommentare.
Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Feedback und wir freuen uns auch über eure besten Tipps, wie ihr den Jahreswechsel heuer gestaltet habt. Damit wünschen wir euch ein schönes Fest und einen guten Jahreswechsel. Und wir hören uns nächstes Jahr.
Ciao, ciao.
Ciao.